Hallo Freunde des Grauens und Schreckens, wir von EMP haben uns einen ganzen Sack voll Influencer, Content Creator und Artists geschnappt, um gemeinsam mit ihnen die Werke des Gruselmeisters Tim Burton zu besprechen. Jetzt also viel Spaß mit einer neuen Episode mit eurem Host, dem Monster aus dem Sumpf, Josef Lex.
Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Dr. Josef Lex. Heute in unserer Medienabsprache zum Thema Filme von dem wunderbaren Gentleman Tim Burton habe ich mir einen Gast organisiert, der sich mit dem Film Sleepy Hollow intensiv beschäftigt hat. Wir werden heute einen tiefen Sprung machen in die Psychologie des Autors, in die Psychologie der Charaktere und selbstverständlich in die Psychologie unseres heutigen Zuhörers. Deswegen begrüße ich Frau Dr. Dr. Professor Carlert.
Hallo! Na?
Na, was läuft?
Boah, noch ein bisschen Stimme kaputt von Gamescom und Summer Breeze und alles und viel zu viel.
Die wird auch nächste Woche nicht besser, weil nächste Woche bist du ja dann schon wieder bei uns.
Ja, das ist richtig. Und jetzt am Sonntag habe ich einen Lauf, also das wird gut.
Es ist viel. Es sind viele verschiedene Dinge. Vielen herzlichen Dank, dass du dich erneut dazu bereit erklärt hast, deine Seele an den Satan zu verkaufen und gemeinsam mit mir eine wunderbare Tim Burton-Episode rauszuhauen für unseren Pod of Horror Sondersegment Tim Burton Podcast. Yay!
Yay! Super gerne. Aber ich habe jetzt das Gefühl, hier sind richtig krasse Erwartungen am Start.
Wegen meinem Dr. Josef.
Nee, weil du gerade so gesagt hast, so wir gehen jetzt ganz tief in die Psychologie von mir und Tim Burton und so weiter. Also meine Psychologie willst du halt eher nicht sehen, aber auch von Tim Burton und den Charakteren rein. Und ich bin so, okay, ich wusste nicht, dass wir so deep gehen.
Das wäre jetzt echt eine extrem gute Vorlage gewesen für einen extrem zotigen Witz. Ich spaß mal. Und stattdessen sprechen wir über Tim Burton, den guten Alten. Sleepy Hollow, kurze Synopsis vom Film. Du hast ihn dir gestern nochmal in Vorbereitung reingezogen. Was passiert denn im Film von Tim Burton Sleepy Hollow?
Ich hoffe, man muss dazu sagen, ich habe den gestern Abend geguckt, ne? Also so kurz vor Einschlafen, ne? Schön als Nachtlektüre sozusagen. Und das war gar keine so gute Idee. Ich habe heute Nacht richtig kranken Scheiß geträumt, aber es war schon auch ein guter Film und ich bin jetzt bereit für Halloween. In diesem wunderbaren Film geht es um ein kleines Städtchen. Dort ist ein sonderbarer Reiter unterwegs, der ohne Kopf natürlich am Start ist. Auch Helene Fischer hat schon gesungen, kopflos durch die Nacht.
Nice! auf den wartest du seit gestern, oder, dass du den bringen kannst?
Ja! Und dort werden unter ganz seltsamen Umständen Menschen ermordet, die, ich habe das Gefühl gehabt, dass sie vor allem sehr viel Einfluss gehabt haben. Und die werden immer kopflos aufgefunden, also wirklich komplett kopflos und auch so, dass sie nicht groß bluten und Co. Und der gute Herr Crane ist dort hingeschickt worden und soll diesen rätselhaften Fall lösen.
Der wunderbare Ichabod Crane, dargestellt von Johnny Depp. Ich möchte gleich in einen komplett anderen Charakter rein deep diven, nämlich in Katharina von Tassel, dargestellt von Christina Ricci. Dieser Charakter enthrallt und verwundert mich gesamtheitlich und inhaltlich, und zwar maßgeblich, ganz viele Vokabeln. Es ist ja, Spoiler, fangen wir gleich mal von Anfang an, es ist ja von den Fantassels wohl ein Schutzbann ausgeführt worden auf die Stadt, damit der kopflose Reiter unter anderem den lieben Ichabod Crane nicht den Schädel abballert. Was ist dein persönliches Zauberritual, um von Schaden fern zu bleiben, du als selber magische Persönlichkeit, magisches Wesen?
Oh mein Gott, ich war nicht vorbereitet auf sowas. Josef, du machst mich fertig. Also, was mein Also ich kann sehr schnell weglaufen mittlerweile. Aber andererseits... Andererseits habe ich auch einfach eine dicke Katze, die sich immer auf den Boden wirft und deswegen bleibe ich ganz viel zu Hause, damit ich die Katze kraulen kann und das ist die ist mein Schutzpatron. Die ist auch schneeweiß mit blauen Augen und die ist mein Schutzpatron. Das ist wie so, ja.
Der kopflose Reiter kauterisiert die Wunden, also die Wunden am Hals von seinen Opfern.
Ja. Ich muss aber vorher noch was dazu sagen. Ja, ich muss vorher noch was zu Katrina sagen, weil ich habe tatsächlich, ist dir eigentlich aufgefallen, dass sie als Einzige in diesem Dorf die ganze Zeit sehr helle Kleidung trägt? Ja. Ich finde, das ist eine sehr schöne Symbolik, weil das sozusagen dann auch so darauf hinweist, dass sie ja eigentlich so der Schutzpatron beziehungsweise so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so ein bisschen so die so eine gute Hexe ist sozusagen. Das fand ich tatsächlich sehr spannend, dass es mir irgendwann Mitte des Films aufgeploppt, weil alles in diesem Film ist ja unendlich düster. Ich hatte auch so ein bisschen, ich weiß, dass es nicht ganz funktioniert, aber ich hatte so ein bisschen Film-Noir-Vibes. So. Alles sehr düster, sehr nebelig. Es ist nicht schwarz. Genau, aber es ist nicht komplett schwarz-weiß. Deswegen passt es nicht genau so, ne? Also, aber ich fand tatsächlich das sehr spannend, dass sie halt immer sehr hell gekleidet ist und auch, ja, also immer auch fast schon weiß teilweise. Dass sie dann sozusagen, hatte ich schon gedacht, dass sie eine höhere, so eine krassere Rolle hat. Ich habe erst gedacht, sie wäre nur das Love Interest in Anführungszeichen. Ja. Nachdem ich festgestellt habe, wie jung Johnny zu dem Zeitpunkt noch ist. Holy shit, ist das lange her. fand das dann tatsächlich sehr interessant, weil normalerweise, ich muss das 5-6 Mal gucken, damit mir sowas auffällt. Jetzt habe ich jetzt einfach nur mal wieder den Film angemacht. Das ist mir tatsächlich direkt ins Auge gesprungen, sozusagen.
Tatsächlich ist da Tim Burton auch ganz nonchalant, wenn es darum geht, mit verschiedenen Farben gewisse Funktionen von Charakteren vorzuschadowen. Das ist ja auch gerade in den letzten Diskussionen, die ich hatte, vor allem mit der Cherry hatte ich Corpse Bride besprochen. Und da ging es ja auch um die Düsternis der lebenden Welt und die bunte Exzentrik der Finsternis. Und auch in dem Film geht es wieder darum, dass der seltsame Exzentriker aus dem Dorf eigentlich so der wichtigste Schutzfaktor, der wichtigste Schutzmechanismus des Dorfes ist. Fand ich auch ganz spannend an dem Streifen. Ich spring mal wieder zurück zu den seltsamen Fragen. Der kopflose Reiter kauterisiert die Wunden der abgetrennten Kopfopfer, die er da so liegen lässt, auf seinem Wege. Jetzt kommt die absolut seltsame Frage dazu. Wenn du in einer Situation wärst, wo du selbst der kopflose Reiter wärst, Oder eine ähnliche Figur. Welcher Move wäre denn dann deiner? Würdest du auch die Wunden deiner Feinde kauterisieren, dass sie keinen Schmutz hinterlassen? Oder hast du da einen anderen Plan für?
Ich würde ihnen, glaube ich, das Herz ausreißen. Ich glaube, das wäre eine Option. Und dann, also, weil, weißt du, das Ding ist ja, der Kopf, also der Reiter sammelt ja, der, also hallo, ja, sorry.
Ich würde den, glaube ich, das Herz rausreißen.
Ja, ey,
wirklich
keine
so ganz
Ahnung.
Entspannt. Deswegen stelle ich die Fragen.
Lass mich erklären.
Ja, ja.
Lass mich erklären. Ich muss jetzt das auch erklären. Und zwar, ich würde den, glaube ich, das Herz rausreißen. Weil ich glaube, mir wurde so oft das Herz rausgerissen und ich finde, das hat so einen symbolischen Wert. Und dadurch, dass mir das Herz rausgerissen wurde, muss ich ja dann anderen das Herz rausreißen, damit ich denen ihr Herz benutzen kann, um meins sozusagen zu ersetzen. Aber das ist ja nicht mein Herz, deswegen wird es niemals das Gleiche sein. Aber das macht ja der kopflose Reiter auch irgendwie, der nimmt ja auch die Köpfe mit, weil er ja seinen eigenen Kopf eigentlich sucht, aber ja...
Das ist auch so ein Ding an dem Charakter, der sucht seinen eigenen Kopf und schlägt deswegen anderen Leuten den Kopf ab.
Ja, ich finde, das ist zumindest konsequent.
Ja, weiß ich nicht. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wenn mein Kopf verloren geht, dass den dann irgendwer anders aufsetzt.
Das will auch keiner. Ja, Ja, warte, denn da ist so, nein, aus dem anderen Grund, da ist so viel drin und so viel Verantwortung ist da drin, das will keiner, Josef, glaub mir.
Ja, okay, fair. Fair. Ist auch sehr viel Schlafmangel drin.
Ja, ja, und hast du dir mal euer Pen and Paper angeguckt? Also Entschuldigung, ich weiß nicht, ob ich den Kopf haben wollen würde, was du dir da regelmäßig ausdenkst. Wirklich.
Jetzt sei mal nicht so. Erkan und Stefan fanden es cool.
Ja, so. Ich fand's auch cool. Ich find's auch cool. So, aber manchmal habe ich auch ein bisschen Angst vor dir, bin ich ganz ehrlich. So. Ja, aber weißt du was? Ich habe übrigens eine Sache in diesem Film gesehen. Ich weiß, es ist jetzt nicht das, was du hören möchtest. Erinnerst du dich an diese alte Hexe im Wald?
Ja.
Ey, erinnerst du dich an die Szene, wo sie da das zusammenmixt und so und sich dann selber ankettet? Sie hat die Fledermaus in die Hand genommen und ich habe gehofft, dass sie den Ozzy Osbourne-Move macht.
Props gehen raus an unseren leider dahingeschiedenen Idol-Mann Ozzy Osbourne.
Auf jeden Fall, so rest in peace auf jeden Fall an der Stelle. Aber ich habe wirklich gehofft, dass sie diesen Move macht und der den Kopf abbeißt. Aber es hat sie nicht getan, ich war ein bisschen enttäuscht.
Wäre konsequent gewesen auch, weil
ja, auch.
Köpfe abtrennen ist ja das Thema vom Film.
Richtig, richtig, richtig. Aber der Jumpscare an der Stelle hat mich tatsächlich bekommen gestern Abend. Den habe ich nicht kommen sehen, ehrlicherweise. Den fand ich ein bisschen bäh.
Es geht in dem Film ja auch immer um Unscheinbarkeit und um Unvorhersehbarkeit. Der kopflose Reiter hat ja auch so ein bisschen ein moralisches Konzept, wen er überhaupt den Kopf abtrennt und wen nicht. Also das sind meistens Leute, die ihrer Verantwortung nicht nachgehen oder ihre Position ausnutzen.
Naja, eigentlich ja nicht. Eigentlich wird er ja geführt von der guten Frau, ich habe ihren Namen vergessen.
Stimmt, die
Lady Dingenskirchen, genau. Ja. Weil die ist ja eigentlich so der Schlüsselpunkt des Ganzen, weil, also ich finde die ganze Runde an älteren Männern, also Bürgermeister und Co., finde ich ultra sass, den ganzen Film über.
Jo.
Dass das davon keiner ist, das hat mich wirklich mitgenommen auch ein bisschen. Und dann kommt sie am Ende um die Ecke und ich fand auch, sie hatte auch eine sehr interessante Symbolik sozusagen, weil sie so dieses weiße Kleid anhatte am Ende mit diesen schwarzen, mit diesem schwarzen Muster drüber. Und sie sah in dem Moment einfach ein bisschen zu reich aus für das Dorf unter anderem. Und sie war ja diejenige, die diesen Kopf von diesem Reiter hatte, wodurch sie sagen konnte, wen er umbringen soll. Ja. Also es ist ja weniger sein, also das moralische Konzept von dem Reiter, statt dass es ihr Konzept war.
Das stimmt, der Reiter selber ist bloß ein Muppet.
Sie das ist richtig.
Aber sie hat auf jeden Fall ein moralisches Konzept, das dem unterliegt. Also es ist jetzt nicht irgendwie nur
ja, ob das jetzt moralisch ist oder einfach nur egoistisch und so, also und Macht und Macht ergreifen, darüber lässt sich jetzt streiten. Das ist
eine gute Revolution ohne das Köpfe rollen hat man bisher auf der Welt noch nicht gesehen. Die Franzosen wissen ganz genau, wovon ich rede. Unser französisches Publikum, von denen uns so viele hören. Es hat tatsächlich auch darunter liegend für mein Dafürhalten hat es halt einfach auch eben eine revolutionäre Symbolik, der Film. Also es geht einfach darum.
Aber die haben keinen Kuchen gegessen.
Bitte?
Die haben keinen Kuchen gegessen.
Die haben oh, nice. Nicht schlecht.
Ich habe gerade die ganze Zeit gewartet.
Alice im Wunderland
tatsächlich Marie Antoinette wegen den Franzosen.
I let them eat cake. If they don't have bread, let them eat cake.
Genau.
Ja.
Genau. Ja. Das war ja auch zu dem Zeitpunkt, also kurz vor dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Deswegen.
Ja, also da muss ich jetzt aber tatsächlich sagen, ist eigentlich auch, wäre gut referenziert gewesen, dass er ein bisschen Marie-Antoinette-Kopf-Ab-Situation mit reinzuwurschteln, oder?
Oh, das wäre super gewesen. Aber ich fand auch den Kuss am Ende ganz, ganz seltsam von dem Reiter an. Der Reiter ich habe letztens so ein, man muss dazu sagen, ne, ich bin ein bisschen gestraft mit Zähnen und so. Und ich habe letztens eine Doku darüber geguckt, über diese Zähne, die sich manche Stars machen lassen. Und dann wurde erzählt halt, und der Reiter hat ja diese angespitzten Zähne. Ich war so, Mami, warum? Mami, warum machen warum? Wir das jetzt eigentlich? Warum ist es jetzt eigentlich unsere Sache, dass wir uns die Zähne anspitzen? Beim Reiter hat man gesehen, was draus wird. Du wirst einfach ein kranker Mörder. Junge, was ist da los?
Nee, halt falsch rum. Der Reiter war ein kranker Mörder, bevor er sich die Zähne hat machen lassen. Dann
aber dadurch wurde es
doch
schlimmer.
Und dadurch sah er noch gruseliger aus und hatte noch eine weitere viel bedrohlichere Waffe in seinem Arsenal. Wenn du was an deinem Körper modifizieren könntest, um noch bedrohlicher zu wirken, was wäre das bei dir?
Oh, ich glaube, ich würde mir das... Boah, weiß ich nicht. Okay, das ist wirklich schwierig, weil, also einerseits, ich glaube, ich hätte gern Hörner.
Du hättest gern Hörner?
Also so wie auf meinem... Ja, ich hab so Hörner auf dem Headset und ich finde es schon echt sweet teilweise. Oder ich hätte gerne eine andere Augenfarbe. Oder Vampirzähne, glaube ich, das wär's. Also ich bin da tatsächlich gar nicht so spannend, muss ich gestehen.
Eine sehr geschätzte Kollegin von mir hatte vor kurzem die einigermaßen ernsthaften Ambitionen, sich dauerhaft Vampirzähne machen zu lassen.
Boah, geil. Mhm. Das ist voll gut. Wenn du ein Foto bekommst, dann schick mir das bitte.
Grüße gehen raus an Svenja. Ich weiß nicht, ob sie es machen wird. Ich meine, es war Svenja, das ist schon ein bisschen her. Grüße gehen raus an wer auch immer es war. Ich glaube, es war Svenja. Und ich hatte dann irgendwie off work irgendwie dann 45 Minuten Gespräch mit ihr drüber, wie das umsetzbar ist, ob das umsetzbar ist, was man dafür alles machen muss. Und eine ehemalige Kollegin von uns ist mit einer Zahntechnikerin zusammen. Das ist dann irgendwie so ein bisschen in meinem Interessensbereich gesnowballt. Und ich habe mir dann tatsächlich auch irgendwann überlegt, wie wäre es denn, wenn ich einfach die Fresse randvoll mit Reißzähnen hätte. Dann würde ich noch unsympathischer aussehen, als ich eh tue. Und das fände ich eigentlich ganz geil. So.
Also so unsympathisch sieht es jetzt auch nicht aus. Also du sagst mir immer, ich soll mich nicht schlechter machen, als ich bin. Also, pst.
Ja, okay.
So, reicht jetzt. Back to Sleepy Hollow. Ich muss nämlich noch eine Sache sagen. Ich habe nämlich eine Sache rausgefunden. Ich weiß nicht, ob sie stimmt, aber aus meinen Quellen stimmt sie, dass Johnny Depp alle seine Stunts gerade am Ende selber gemacht haben soll und einfach eine schusssichere Weste unter seiner Kleidung gehabt haben soll. Und ich finde es actually ziemlich crazy, weil heutzutage ist es ja so, dass man vor allem Stunt-Doubles dafür hat, und zwar eine Menge. Ich frage mich bis heute, wie die das mit dem Reiter gemacht haben, wenn der das eventuell auch gemacht hat, weil der hat ja obviously nichts gesehen.
Also ich denke, dass der Reiter nett Christopher Walken in einem schulterhohen Ding war. Ich glaube, CGI war zu dem Zeitpunkt schon gut genug, dass du jemanden eine grüne Mütze hast aufsetzen können und den Schädel raus photoshoppen konntest. Also ich denke, wer auch immer das Pferd geritten ist, war langfristig, also der konnte was sehen.
Ich hoffe es, also sonst wäre ich sehr impressed tatsächlich, weil ich hätte das nicht hinbekommen, ehrlicherweise. Ich hätte diese Art von Content blind nicht hinbekommen. Weil ich fand das schon ziemlich krass, so wie der auch da dann durch diese Mühle gesprungen ist und so und alleine dieses Pony zu reiten, also wenn du nichts siehst, also ich bin mal geritten, ich bin ein Pferdemädchen damals gewesen. Ich hätte es nicht hinbekommen. Ich hätte kein Gleichgewichtsgefühl dafür gehabt. Ehrlich.
Du warst mal ein Pferdemädchen. Ich lerne so viel über meine Creator-Nasen im Rahmen von diesem Podcast. Ist echt abgefahren. Du warst mal ein Pferdemädchen.
Ja, aber ich war nicht rosa. Also ich war nicht dieses rosa Pferdemädchen, sondern ich war mehr so dieses Pferdemädchen. Ich war dieses Außenseiter-Pferdemädchen. Also ich habe auch kleines Hufeisen gemacht und bin ein Turnier geritten damals. Und heute finde ich alles furchtbar daran. Und
Stuntpferde, auch so ein Thema, ne? Brauchte man in diesem Film einige. Tatsächlich finde ich jetzt auf Anhieb nichts, wo ich jetzt nochmal ich zögere gerade so ein bisschen raus, um rauszufinden, um was es denn Interessantes über die Stuntpferde in dem Film zu wissen gibt. Aber tatsächlich ist da gar nicht so viel dokumentiert auf den einschlägigen Seiten. Finde ich ein bisschen schade.
Ich glaube tatsächlich, das war zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht so ein Thema, muss ich gestehen. Also ich habe zwar auch so ein bisschen Hintergrundwissen mir geholt und behind the scenes, also beispielsweise wie das nachts gefilmt haben, dass da oben drüber so ein riesen Gestell mit irgendwelchen Lichtern war. Das habe ich gesehen, das fand ich ziemlich crazy. Ah. Über den Friedhof, ich weiß nicht, ob du das Bild kennst, das habe ich gestern gesehen gehabt, aber ich glaube, dass das zu dem Zeitpunkt einfach noch gar nicht so Thema war, weil ich meine, das ist 1999, ne, da war ich knackige 6 Jahre alt. Wahrscheinlich.
Knackige 6 Jahre alt?
Ja. Also da hat noch nichts geknackt, aber da war ich noch sehr, sehr jung auf jeden Fall. Das ist wild, also.
Oh Gott, ja. Wie du Sachen formulierst, Mann.
Hä, hey, warum denn? Was willst du denn von mir?
Knackige 6 Jahre alt.
Okay, dann war ich halt junge, wunderschöne 6 Jahre alt.
Auch
ja.
Noch besser. Weiß ich nicht.
Ich habe aber übrigens, ich hatte auch so ein bisschen gerade in Bezug auf die Stiefmutter, ich glaube Stiefmutter war es am Ende des Tages, ja. Ich hatte so ein bisschen Schneewittchen-Vibes auch. So, die böse Stiefmutter, die Dingens umbringen möchte, weil die einen Vorteil hat, damit sie alles bekommt.
Also ich meine, diese ganze Sleepy Hollow-Legende basiert ja auf einem tatsächlich existierenden Ort namens Sleepy Hollow, dem dann irgendwann im Laufe der Jahre und Jahrzehnte eben dieser kopflose Reitermythos entweder dort erfunden oder angedichtet wurde. Das weiß ich nicht so genau. Ich denke aber, dass das schon wieder so ein klassischer Tim Burton Reinmisch-Krams war. So diesen gruselige Stiefmutter-Vibe noch mit reinzubringen, weil die meisten Tim Burton-Filme, wie ich jetzt über die diese Neuinterpretationen und die langen Diskussionen über diese Filme rausgefunden habe, da ist immer sehr viel Grimms Märcheneinfluss on top noch mit drin.
Ja, wobei dieser Ort, der hieß anders. Ich hatte das tatsächlich sogar rausgefunden. Der Ort hieß erst später Sleepy Hollow oder wurde dazu sozusagen in Anführungszeichen
unbenannt.
Ja, der hieß anders. Ich habe das auch irgendwo gefunden gehabt, aber ich habe das tatsächlich nicht mehr auf dem Schirm, wie der hieß. Das habe ich mir nämlich nicht aufgeschrieben.
Ah, Katastrophe.
Ja, ist so. Es tut mir so leid. So, das ist, ich gucke gerade, ob ich das noch finde. Aber auf jeden Fall, der Ort hieß anders. Und dann später haben sie eben durch diese Sage, die übrigens auch schon wesentlich früher als Tim Burton, also es ist ja eine, genau, sozusagen ein altes Märchen, was Tim Burton aufgegriffen hat und dann sozusagen sich umgesetzt hat. Weil, ich fand das auch so krass, am Ende ihr Kleid. Ihr Kleid ganz am Ende sieht aus wie von Beetlejuice, der Anzug. Und seitdem ich mich mit Beetlejuice auseinandergesetzt habe, I can't unsee it. So.
Warte mal ganz kurz. Sleepy Hollow. Da muss ich jetzt mal... Der sieht, also er hat halt diese typischen Tim Burton-esken Streifen.
Ja, ja. Also ich finde aber, dass das sehr auffällig ist, weil das ja schon auch, und ich weiß, ich bin viel zu doll da gestern reingedived, I swear. Am Anfang dieser Kürbiskopf, der hat mich ein bisschen an Nightmare Before Christmas erinnert.
Es wird ja im Tim Burton auch immer so ein bisschen angedichtet, dass es ja quasi das Burtonverse ist und dass diese ganzen Filme in irgendeiner Kapazität zusammenhängen. Und genau wegen solcher Details ist es halt.
Aber es war sofort in meinem Kopf drin. Also ich konnte mich gar nicht dagegen wehren. Es war sofort da. Ich fand es auch frech, muss ich sagen.
Fandst du frech von ihm oder von dir?
Ja, nein, auch von meinem Gehirn, dass mein Gehirn das einfach mittlerweile so miteinander so verdings, so, weißt du? Ja.
Aber das ist, so macht man Brandbuilding, Alter.
Ja, ist so.
Wenn man heute auf der Straße irgendein Goth oder eine Gothin oder wie man auch immer zu Goth sagt, sieht und die haben so diesen monochromen, schwarz-weißen Kleidungsstil an, da denkst du ja auch nicht, oh, das ist aber eine kreative Eigenleistung, die du dir da zusammengestöpselt hast. Sondern du denkst halt automatisch an, ah ja, die hat die oder der sehr viel Tim Burton geguckt. So.
Also, da muss ich dir jetzt widersprechen, aber das ist ein anderes Thema.
Ja, weil du die schwarz-weißen Goth-Gamer-Girl-Haare am Start hast.
Das ist absolut, ja, nicht nur das, aber das Ding ist, also ich denke tatsächlich weniger an Tim Burton als, wow, okay, diese Anrichtung von verschiedenen Kleidungsstücken in dieser Kombination sieht schon nice aus. Also ich würde es schon als Eigenleistung bezeichnen, so ein bisschen.
Ja, ich war jetzt vielleicht auch ein bisschen zynisch, okay, ich gebe es zu.
Okay, das ist fair.
Es war ein bisschen drüber. Ah, okay, hier, wir haben Sleepy Hollow besprochen. Jetzt stand hier Minute 24 der Aufnahme, ein bisschen was werde ich rausschnibbeln müssen, weil es zweimal geknackt hat. Aber an und für sich würde ich jetzt einfach mal sagen, der Film ist besprochen worden.
Das war wunderschön auch.
Ja, es war wie immer wunderschön mit dir. liebe Jasmin. Oh, wir sehen uns nächste Woche am Mittwoch, weil ich euch da anreisen lasse und euch da draußen sehe ich auch irgendwann mal wieder und höre hoffentlich von euch. Passt aufeinander auf, passt auf euch selber auf, passt auf die Jasmin auf, passt auf Tim Burton auf, passt auf Christina Ricci auf, passt auf Johnny Depp auf, passt auf den kopflosen Reiter auf, passt auf euren eigenen Kopf auf und vor allem, ich weiß immer noch nicht, was ich am Ende von den Horror-Episoden sagen soll.
Habt einen wunderschönen horrorigen Tag.
Einen horrorigen Tag. Jawohl.
Einen horrorigen Tag.
Einen frohe Weihnachten.
Es ist ja auch bald wieder Weihnachten. Geh aus meinem Kopf raus, Alter.
Ja, es ist, kann ich nicht. Ich wohne da.
Cool. Okay.
Ja. Scheiße, ne? Scheiße, wa? Also, ihr Untermieter.
Zahlst du dafür?
Wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss, Leute.
Tschüss.